Wir erleben gerade, wie sich das Evangelium aus Europa verabschiedet. Gemeinschaften werden geschlossen, Kirchen verkauft. Viele fürchten sogar den Untergang des christlichen Abendlandes. Jesus lebte und wirkte im Vorderen Orient. Das ist spannend, einmal zu schauen, wie denn überhaupt die Botschaft eines orientalischen Wanderpredigers eine weltweite Bewegung wurde. Konkret, wie sie vom Nahen Osten in den Westen schwappte. Nicht ganz unbeteiligt ist dabei eine Person namens Paulus. Jener Paulus aus Tarsus, das in Kleinasien liegt. Paulus war, obwohl er die römische Staatsbürgerschaft hatte, ein Pharisäer und eifernder Christenverfolger am Anfang, bis er vor den Toren von Damaskus Jesus persönlich begegnet ist. Ihr kennt die Geschichte, das hat ihn umgehauen. Danach ist er begeisterter Missionar und macht sich auf die Reise, um von Jesus zu erzählen und Gemeinden zu gründen. Ein paar Jahre später macht er sich mit Barnabas auf den Weg, um noch einmal auf die von ihm gegründeten Gemeinden zu schauen, sie zu besuchen, gucken, wie es da mittlerweile geht. Allerdings zerstreitet er sich mit Barnabas. Dumme Sache, ist aber auch schon damals vorgekommen. Barnabas wollte noch einen anderen Mitarbeiter, Johannes Markus, mitnehmen. Paulus sagt, nee, den nehmen wir nicht mit, der ist völlig unzuverlässig. Auf der letzten Reise, erinnerst du dich, ist er mittendrin, als wir gerade anfangen wollten, wieder nach Hause gefahren. Der kommt nicht mit, Barnabas sagt, aber den brauchen wir. Und sie gehen getrennte Wege. Barnabas geht mit Johannes Markus nach Zypern und Paulus nimmt sich Silas mit ins Boot. Unterwegs in einer der Gemeinden, die sie bei der letzten Reise gegründet hatten, in Lystra, lernen sie noch einen Mitarbeiter kennen, Timotheus, der ihr Team weiter unterstützt. So wurden die Gemeinden in ihrem Glauben gefestigt, heißt es in Apostelgeschichte 16, und täglich schlossen sich ihnen weitere Menschen an. Und hier an dieser Stelle springen wir hinein in die Geschichte und begleiten Paulus, Silas und Timotheus auf ihrer Reise. In Apostelgeschichte 16, Abvers 6 heißt es, danach zogen sie weiter durch Phrygien und die Landschaft Galatien, denn der Heilige Geist erlaubte ihnen nicht, in der Provinz Asien die Botschaft Gottes zu verkünden. Als sie westwärts ziehen, an die Grenze von Mysien kamen, wollten sie von dort in das nördlich gelegene Bithynien weiterziehen. Aber auch das ließ der Geist, durch den Jesus sie leitete, nicht zu. So zogen sie an Mysien vorbei und gingen ans Meer hinunter nach Troas. Man muss sich das einmal vorstellen. Paulus und Co. sind hochmotiviert in den Gemeinden Derbe, Lystra, die sie beim letzten Mal gegründet haben, läuft es gut, die wachsen und gedeihen. Sogar einen neuen Mitarbeiter haben sie dort gefunden. Und sie sehen aber noch weite Landstriche vor sich, wo die Menschen Jesus noch nicht kennen. Die ganze Provinz Asien, also nicht China und Japan, wo wir immer bei Asien denken, nein, sondern Kleinasien, also der Westen der Türkei, liegt vor ihnen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr diese Aufzählung von Landstrichen nennt. Mir schwirrt da erstmal der Kopf. Deswegen habe ich euch eine Karte mitgebracht, um euch die Route ein bisschen zu zeigen. Also, sie fangen hier ungefähr an. Da liegen Derbe und Lystra. Da ist Tarsus, wo Paulus ursprünglich herkommt. Und dann ziehen sie hier durch und so weiter, Galatien. Und das ist also die Provinz Asien. Ja, es ist tatsächlich, es gibt da keine genaue Wegbeschreibung. Nachher haben wir noch eine gezeichnete, aber die ist auch sehr vage. Aber jedenfalls, hier ist ungefähr, jetzt muss ich selber nachschauen, wie es heißt, Mysien. Also hier ist Mysien und da oben ist Bithynien und da ist die Provinz Asien. Die ganze Provinz Asien, und das ist ein ganz schöner Fleck, liegt noch als weißes Blatt vor ihnen. Paulus krempelt die Ärmel hoch und sagt, auf geht's nach Asien. Und der Heilige Geist so, nö. Muss man sich vorstellen. Der Heilige Geist sind wir ja gewohnt, dass er führt und leitet, oder? Bis dahin, dass er ein paar Kapitel vorher in der Apostelgeschichte am Ende der Geschichte mit Philippus und dem Finanzminister aus Äthiopien Philippus einfach nimmt und versetzt. Da heißt es so schön, als sie aus dem Wasser herausstiegen, wurde Philippus vom Geist des Herrn gepackt und weggeführt und der Äthioper sah ihn nicht mehr. Vor Freude erfüllt setzte er seine Reise fort. Philippus aber tauchte in Aschdod wieder auf. So kennen wir den Heiligen Geist, dass er vorangeht und führt und leitet, motiviert und inspiriert. Aber dass er sich in den Weg stellt und sagt, nö, hat den Heiligen Geist jemand schon so erlebt? Ich finde das ein bisschen frustrierend. Und dann ziehen sie eben hier weiter, an der Provinz Asien entlang, und wollen dann nach Norden, wenn sie sagen, gut, wenn wir nicht nach Süden dürfen, dann gehen wir eben nach Norden, nach Bithynien, und der Heilige Geist wieder. Nö, hier nicht. Ich glaube, dass Paulus und Co. hier ziemlich frustriert waren. Vielleicht kennst du das auch. Du bist hochmotiviert, willst was anpacken, loslegen, hast dein Ziel ins Auge gefasst und Gott sagt, nö. Ich kann mir die Fragezeichen in den Augen von Paulus und seinen Begleitern vorstellen. Gott, was soll das? Wir wollen deine gute Nachricht ausbreiten und du sagst, bitte hier nicht und bitte da nicht. Was ist los? Die Menschen haben noch nichts von dir gehört, die brauchen das Evangelium. Ich meine, wenn wir schon missionarischen Eifer an den Tag legen, dann könnten wir uns doch auch bitteschön ein bisschen Unterstützung vom Heiligen Geist wünschen, oder? Und nicht einfach nur, nö, hier nicht und da nicht. Vielleicht gab es bei dir ja auch schon Situationen, wo du hochmotiviert loslegen wolltest und Gott sagt, nee, jetzt nicht oder hier nicht. Manchmal vereitelt Gott unsere Pläne, weil er etwas anderes mit uns vorhat. Und natürlich lässt Gott Paulus und seine Mitarbeiter nicht frustriert an der Küste sitzen in Troas, sondern er inspiriert weiter. Dort in Troas hatte Paulus in der Nacht eine Vision. Er sah einen Mann aus Mazedonien vor sich stehen, der bat ihn, komm zu uns herüber nach Mazedonien und hilf uns. Darauf suchten wir sofort nach einem Schiff, das uns nach Mazedonien bringt, mitnehmen konnte, denn wir waren sicher, dass Gott uns gerufen hatte, den Menschen dort die gute Nachricht zu verbreiten. Auf einmal wird klar, die Sackgassen hatten ihren Sinn. Gott sieht weiter. In dieser Nacht bekommen Paulus, Silas, Timotheus und Co. eine neue Vision, einen neuen Auftrag, ein neues Ziel und mit Sicherheit auch neue Motivation weiterzumachen. Gott öffnet Perspektiven. Mazedonien, Europa. Wahrscheinlich hätte da Paulus von sich aus überhaupt nicht dran gedacht. Es gab ja in Asien genug zu tun. Das hatte er nicht auf dem Schirm. Natürlich ist nicht alles, was in deinem Leben nicht klappt, eine Wegweisung Gottes. Aber wir sollten offen sein für die Türen, die Gott öffnet, wenn er eine Türe zumacht. Ihr kennt ja den Spruch, wenn Gott eine Türe schließt, öffnet er eine neue. Ich würde das gern jetzt mal fragen, rumgehen. Wo hast du das erlebt, dass du in eine Sackgasse gerannt bist, wo du gedacht hast, das ist es? Und Gott sagt, nö, jetzt nicht, hier nicht, vielleicht gar nicht. Aber dann eine andere Tür aufgemacht hat. Bei mir war das, ihr wisst es, der Weg ins Pfarramt, wo Gott auch relativ unvermittelt gesagt hat, nö, hier nicht, jetzt nicht, nein. aber dann den Weg in den Predigerdienst freigemacht hat. Und wir hatten es vorhin, das hat auch gewisse Vorteile. Gott lässt einen nie in einer Sackgasse stehen. Und Gott hat manchmal andere Pläne als wir. Gott sieht weiter. Paulus, Silas, Timotheus und wahrscheinlich auch Lukas. Das fand ich noch spannend, dass es Ausleger gibt, die sagen, in Troas ist Lukas mit ihnen ins Boot gekommen, der die Apostelgeschichte verfasst hat und hat ab da live mitgeschrieben. Aber gut, also diese drei oder vier machen sich gleich auf den Weg und sie überwinden eine Kontinentalgrenze. Das fand ich auch immer wieder spannend, dass hier die Grenze zwischen Europa und Asien ist. Das ist der asiatische Kontinent, deswegen auch die Provinz Asien, und das ist Europa. Die Dardanellen, der Bosporus. Heute kann man hier übrigens mit der U-Bahn rüberfahren. Fand ich auch spannend. Mit der U-Bahn von Kontinent zu Kontinent. Wir schweifen ab. Aber wir machen uns trotzdem von Kontinent zu Kontinent auf den Weg. Mit Paulus und Co. Die kommen nämlich an die mazedonische Küste. Heute in Griechenland. Durch eine Vision. Helmut Schmidt, der ehemalige Bundeskanzler, hat einmal gesagt, wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. Paulus hingegen sagt, wir sind sicher, dass das eine Wegweisung von Gott ist. Dass wir den Menschen in Mazedonien die gute Nachricht bringen. Übrigens, kleiner Spoiler, die Provinz Asien ist übrigens später doch noch erfolgreich missioniert worden. Wir denken an die 7 Sendschreiben, und das fand ich hochinteressant, die sind alle adressiert an Gemeinden in dieser Provinz Asien. Könnt ihr daheim mal drüber nachdenken. Nur, dass keiner denkt, Mensch, das arme Asien, die sind ganz ohne geblieben. Nein, das ist auch noch gut ausgegangen. Egal was passiert, sei offen für Gottes Anweisungen. Gott führt, auch wenn nicht immer so, wie wir uns das denken. Lukas schreibt weiter, wir fuhren von Troas auf dem kürzesten Weg zur Insel Samothrake und am zweiten Tag erreichten wir Neapolis. Von dort gingen wir landeinwärts nach Philippi, einer Stadt im ersten Bezirk Mazedoniens, einer Ansiedlung von römischen Bürgern. Wir hielten uns einige Tage dort auf und warteten auf den Sabbat. Am Sabbat gingen wir vor das Tor an den Fluss. Wir vermuteten dort eine jüdische Gebetsstätte und fanden sie auch. Wir setzten uns und sprachen zu den Frauen, die dort zusammengekommen waren. Auf dem schnellsten Weg und damals innerhalb von 2 Tagen, das war wirklich, muss ein Expressliner gewesen sein. Und sie gehen weiter. Bedauerlicherweise ist ja die Vision relativ, unpräzise gewesen, was die Zielangabe angeht. Nach Mazedonien. Mazedonien ist groß. Aber Paulus geht hier strategisch vor. Ja, das ist ungefähr so, wie wenn einer, der Heilige Geist sagt, komm zu uns nach Bayern, ja? Oder geh nach Albanien. Wo fängt man da an? Paulus tut wirklich das Nächstliegende und besucht die nächstbeste Stadt. Natürlich kommt er in einer Küstenstadt an, aber er geht dann in das nächste, größere, heute würde man sagen, Mittelzentrum, Philippi. War damals eine bedeutende Stadt, günstig an Handelsstraßen gelegen. Die hatte verschiedene Vorteile. Zum einen hatte sie eine gute Infrastruktur. Sie war über die Römerstraßen gut vernetzt. Deswegen ist auch Paulus oft von Stadt zu Stadt gezogen. In den Städten wurde vor allem Latein und Koiné Griechisch geschrieben. Deswegen ist das Neue Testament auch in Griechisch geschrieben, weil das die Handelssprache war. Das heißt, sie konnten wohin gehen und mussten nicht erst Phrygisch oder Laotisch oder sonst was lernen, sondern sie konnten sich auf Griechisch mehr oder weniger gut unterhalten, wie das hier vielleicht in den größeren Städten mit Englisch ist, aber noch ein bisschen mehr. Also das war wirklich eine gängige Sprache. Und in vielen Städten hatten sich schon jüdische Gemeinden gebildet. Das heißt, es waren nicht völlig Fremde, nicht alles Heiden, sondern es gab Anknüpfungspunkte. Es gab Menschen, die an den Gott Israels glaubten, und zu denen wollte Paulus zunächst. Ihre Missionsstrategie finde ich auch spannend. Sie kommen erst einmal an. Wie gesagt, die Zielangabe war groß, geht nach Mazedonien. Paulus geht in die nächste größere Stadt und schaut sich erst einmal um. Das heißt, wir blieben da einige Tage. Sie haben sich erst mal orientiert. Und das gilt ja auch heute, wenn man irgendwo eine neue Gemeinde gründen will, erst mal orientieren. Wie ist da die Lage? Wie ist die Stadt aufgebaut? Welche Menschen leben da? Was sind denn ihre Bedürfnisse? Wie ist alles? Und sie haben sich orientiert und haben rausgefunden, ja, es gibt hier ein paar Juden, aber die haben keine eigene Synagoge. Er sagt ja extra, es war eine römische Stadt, sondern die treffen sich außerhalb der Stadt am Fluss. Das stelle ich mir durchaus romantisch vor. Die heiße, große, staubige, lärmende Stadt und dann hinaus durchs Tor aus grauer Städte Mauern hinan an den Fluss, ans Ufer. Und dort finden sie eine Ansammlung von Juden, nein, von Jüdinnen. Das finde ich hier auch interessant, dass hier nur von jüdischen Frauen berichtet wird, die sich dort treffen. Ihr habt vielleicht schon mal gehört, dass für einen jüdischen Gottesdienst 10 Männer nötig sind, dass er gefeiert werden kann. Das ist nicht biblisch, das ist eine jüdisch-orthodoxe Tradition. Fand ich auch hochinteressant. Nach biblischem Zeugnis kann Gottesdienst feiern, wer an den Gott Israels glaubt. Sonst hätten die sich da nicht treffen können. Also sie treffen sich am Schabbat und feiern Gottesdienst. Paulus und seine Begleiter kommen dazu und kommen mit ihnen ins Gespräch. Also die 3 Punkte der Missionsstrategie. Ankommen und sich umschauen, orientieren, mit den Gegebenheiten vertraut machen. Dann Anknüpfungspunkte suchen. Wo sind Menschen, ja, die Gott suchen, die an Gott glauben, die da Fragen haben? Paulus ist zunächst immer in die Synagogen gegangen. Und drittens, mit den Menschen ins Gespräch kommen, auf sie zugehen, ihnen nachgehen. Und diese Missionsbemühungen bleiben auch nicht ohne Erfolg. Auch eine Frau namens Lydia war darunter. Sie stammte aus Thyatira und handelte mit Purpurstoffen. Sie hielt sich zur jüdischen Gemeinde. Der Herr öffnete ihr das Herz, sodass sie begierig aufnahm, was Paulus sagte. Lydia, eine ganz berühmte Frau, die erste europäische Christin, kann man sagen. Sie stammte aus Thyatira, das ist auch interessant. Keine Einheimische, eine Zugezogene. Thyatira liegt übrigens, wen es interessiert, in der Provinz Asien. Ist auch eines der 7 Sendschreiben hingerichtet. Kann man mal nachdenken, was das bedeutet. Jedenfalls, sie ist fremd hier und sie ist auch keine Jüdin. Das heißt, sie hielt sich zur jüdischen Gemeinde, eine sogenannte Gottesfürchtige. Das heißt, eine Frau, die ursprünglich einen anderen Glauben hatte, aber gemerkt hat, der Gott Israels, der hat Kraft. Das ist ein Gott, von dem will ich mehr wissen, beziehungsweise den bete ich sogar an. Und das Spannende ist, in vielen jüdischen Diaspora-Gemeinden gab es solche Menschen, die keine Juden waren, aber gemerkt haben, den Gott, den die da anbieten, der ist anders als die Götter, die wir kennen. Zu dem wollen wir uns halten. Und interessanterweise aus jüdischer Sicht musste man nicht unbedingt zum jüdischen Glauben völlig konvertieren. Man konnte auch einfach so an diesen Gott glauben. Und so gab es in den Gemeinden immer wieder Griechen oder andere Nationalitäten, die den Gott Israels angebetet haben. So auch Lydia, die Fremde. Wahrscheinlich kein Flüchtling, es heißt eine Purpurhändlerin. Purpur war sehr teuer. Das heißt, wir gehen davon aus, dass sie durchaus vermögend war, dass sie Geld hatte. So ein Purpurhandelszentrum brauchte auch Platz. Wahrscheinlich hatte sie auch die Immobilien. Interessanterweise wird hier nichts von ihrem Mann berichtet, so überhaupt nichts. Es gibt ja andere Geschichten, auch in der Apostelgeschichte, Priscilla und Aquila, wo auch ein Ehepaar gemeinsam arbeitet, gleichberechtigt. An der Stelle erfahren wir nichts. Es ist müßig zu spekulieren, ob der einfach sich völlig im Hintergrund gehalten hat, ob er schon verstorben war oder ob sie nie geheiratet hat. Aber das ist an der Stelle auch irrelevant. Es ist nur, gestern war Weltfrauentag, es gab schon zu biblischen Zeiten Frauen, die allein einen Purpurhandel geschmissen haben und später noch eine ganz andere wichtige Rolle gespielt haben. Das Entscheidende neben alledem, so interessant das ist, ist aber, dass Gott ihr das Herz geöffnet hat. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, über den wir immer wieder stolpern. Wir können Visionen haben, wie wir wollen. Wir können Strategien entwickeln, die total Hand und Fuß haben. Und es ist alles wunderbar. Aber wenn Gott den Menschen nicht das Herz öffnet, dann nützt das alles nichts. Und das hat schon Jesus erlebt und das musste auch Paulus immer wieder erleben. Die Reaktionen auf eine Predigt sind durchaus unterschiedlich. Das hat Paulus auch erlebt. Die Predigt hatte teilweise durchschlagenden Erfolg. In Ikonion, als die Volksmenge sah, was Paulus getan hatte, also der hat im Namen von Jesus einen Kranken geheilt, riefen alle in ihrer lykanonischen Sprache, die Götter haben Menschengestalt angenommen und sind zu uns herabgestiegen. Und sie nannten Barnabas Zeus und Paulus nannten sie Hermes, weil er das Wort geführt hatte. Der Priester aus dem Zeus-Tempel brachte Stiere und Blumenkränze ans Stadttor und wollten sie mit der Menge den beiden als Opfer darbringen. Das ist mal ein Predigterfolg, oder? Oder ein Heilungserfolg, wenn man Zeus und Hermes genannt wird. Aber natürlich haben Paulus und seine Gefährten schnell aufgeklärt. Dann ist es umgeschlagen und die haben gesagt, oh, ihr seid keine Götter, dann steinigen wir euch. So kann man auch auf eine Predigt reagieren und vielen Dank, wenn ihr das heute nicht tut. Also es ist völlig unterschiedlich. Und ich gehe mal davon aus, dass Paulus durchaus gleichbleibende Predigtqualitäten hatte, dass er das Wort vollmächtig verkündigt hat. Aber wir haben es nur bis zu einem gewissen Grad in der Hand, diesen Erfolg. Natürlich ist es sinnvoll, Visionen zu haben. Natürlich ist es wichtig, Strategien zu entwickeln. Aber ob Gott den Hörern das Herz öffnet, das haben wir nicht in der Hand. Lydia lässt sich mit ihrer ganzen Hausgemeinschaft taufen. Es ist nicht klar, ob da Kinder dabei waren bei anderen Familien. Auch im Neuen Testament liest man in der Apostelgeschichte ganz oft, dass sich jemand mit seinem ganzen Haus hat taufen lassen. Aber es waren mindestens die Arbeitskollegen, die Sklaven dabei. Und jetzt kommt der zweite Schritt. Gott öffnet ihr das Herz und sie lässt sich taufen und sie setzt sich mit ihren Gaben ein. Sie ließ sich mit ihrer ganzen Hausgemeinschaft, ihren Angehörigen und Dienstleuten taufen. Darauf lud sie uns ein und sagte, wenn ihr überzeugt seid, dass ich treu zum Herrn stehe, dann kommt in mein Haus und nehmt dort Quartier. Sie drängte uns, die Einladung anzunehmen. Ich finde es spannend, dass Lydia zunächst überhaupt nicht in den Predigtdienst eingestiegen ist und ihren Freundinnen, Nachbarinnen von Jesus erzählt hat. Nein, Lydia reagiert ganz anders. Sie hat ein großes Haus und das sind Fremde, die von Jesus erzählen. Und sie sagt, hey, kommt doch erst mal rein. Wenn ihr wollt, könnt ihr bei uns euer Hauptquartier aufschlagen. Sie dient nicht durch Predigt. Nein, sie setzt ihre Gabe, ihr Haus, als Mittel ein, als Basis für die Apostel. Wahrscheinlich, so schließt man aus dem Fortgang der Apostelgeschichte, wurde ihr Haus später das Gemeindezentrum der Gemeinde in Philippi. In der Bibel taucht Lydia noch an einer Stelle auf, Apostelgeschichte 16, Vers 40. Vom Gefängnis aus gingen Paulus und Silas zu Lydia. Dort sahen sie die Brüder, sprachen ihnen Mut zu und zogen dann weiter. Ihr habt wahrscheinlich alle schon mal im Philipperbrief gelesen. Daraus schließen wir, die Gemeinde, die Paulus hier mit Lydia gegründet hat, ist weitergewachsen und gediehen. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass Lydia aktiv zum Bau dieser ersten Gemeinde in Europa beigetragen hat. Glauben hat Folgen. Lydia war nicht nur begeistert und gesagt, wow, jetzt habe ich den Sinn des Lebens gefunden, jetzt habe ich Gott kennengelernt, jetzt bin ich getauft, super, ich habe jetzt das Heil, sondern sie stellt ihr Leben und ihre Gaben in den Dienst von Gott. Voller Einsatz mit deinen Gaben. Das Evangelium kommt nach Europa. Eine spannende Geschichte mit vielen Sackgassen, aber auch mit neuen Perspektiven. Wenn du magst, kannst du Folgendes mitnehmen. Manchmal vereitelt Gott unsere Pläne, weil er etwas anderes mit uns vorhat. Das Zweite, darum sei offen für Gottes Anweisungen, auch wenn sie auf einem ungewöhnlichen Weg daherkommen. Drittens, wenn Gott nicht das Herz öffnet, ist unser Reden vergeblich. Und drittens, Glauben hat Folgen, voller Einsatz mit deinen Gaben. Amen. Und bevor wir jetzt Abendmahl feiern, singen wir noch das Lied, Herr, du hast uns ausgesendet.